Diese Woche nur eine Folge von den Eierköpfen, aber die hat dann alles in sich. Nachbesprechung vom zweiten Spieltag der Six Nations, vom zweiten Spieltag der Rugby Europe Championship, vom ersten Turnier der Geschichte in der Sevens Tour mit dem Wolfpack und natürlich auch gleich der Vorausblick auf das kommende Wochenende mit einem Endspiel für die deutsche 15er Nationalmannschaft und mit wieder spannenden Spielen bei den Six Nations. Das Ganze in Folge 191. Simon, so ernst habe ich dich ja noch nie gesehen, während unser Intro lief. Was hast du nachgeschaut?
Ja. Mein Fantasy-Team. War keine gute Runde die letzte für mich.
Hast du gestern auch eine E-Mail bekommen? Ich habe eine E-Mail bekommen, dass ich bei den 10% Besten weltweit bin. Ich hab mir gedacht, das hat wahrscheinlich jeder bekommen. Aber ja, keine Ahnung. So richtig läuft es bei mir, aber finde ich auch nicht. Keine Ahnung.
Letztes Wochenende. Wenn du die besten 10% bist, dann schon.
Ja, aber ey, da haben schon wieder so viele Leute so viele Punkte mehr. Aber hilft ja nichts. Simon, wir fangen an mit 7er Rugby, würde ich sagen. Weil das war ja wirklich das allergrößte letztes Wochenende. Ja. Tatsächlich gewinnt das Wolfpack das allererste Turnier in der Geschichte auf der Sevens 2 und hat damit einen Riesenschritt gemacht, jetzt schon in Richtung Qualifikation für die World Championship. Um das nochmal zu erklären, weil ich weiß, du liebst meine Erklärungen, Simon.
Ja.
Sevens 2 setzt sich ja zusammen aus 4 Core-Teams, dazu gehört Deutschland, und 2 Mannschaften, die sich über die Sevens 3 qualifiziert haben. Das sind für die 3 Turniere Belgien und Kanada. Diese 6 Mannschaften spielen 3 Turniere. Das erste war in Nairobi und im März gibt es dann 2 Turniere noch in Südamerika. Und die 4 besten Mannschaften von diesen 6 in der Endabrechnung, die qualifizieren sich für die World Championship und spielen dann 3 Turniere mit den 8 Teams der Sevens One, also der World Series. Und es ist Deutschland fast nicht mehr zu nehmen, zu einem der 4 besten Teams zu gehören durch diesen Turniersieg zum Start. Wahrscheinlich wird es dir reichen, wenn du jetzt 2-mal noch Vorletzter wirst in Südamerika. Und ich sag euch eins, dieses Team wird nicht Vorletzter, weil dieses Team ist einfach nur geisteskrank gut. Oder was sagst du, Simon?
Ja, also das ist im Endeffekt das, was wir uns jahrelang jetzt auch gewünscht hatten, dass sie mal den weiteren Schritt gehen und so ein Turnier einfach mal gewinnen, einfach mal so ein Big Dog auch schlagen. Und also das Spiel gegen die USA, das hat gezeigt, wie gut dieses Team sein kann. Und dann ist es nicht schlimm, da kannst du auch mal ein Spiel verlieren, aber im Endeffekt kommst du halt hinten oben raus, weil du über diesen Jeder gegen jeden Modus hat einfach gezeigt, dass du das beste Team am Wochenende warst. Also ja. Hammer.
Ja, und was für ein Finish das dann auch war, ne? Du hast 3 Spiele am ersten Tag, gewinnst die ersten 2 nach jeweils deutlichem Rückstand. Erstmal haben die Gegner die ersten 2 Versuche gelegt. Dann letztes Spiel am ersten Tag gegen Kenia, gegen den Gastgeber vor 20.000 völlig verrückten, lauten Fans. Mhm. Und dieses Muster führt sich fort. Nur ist es diesmal Deutschland, die Mannschaft, die die ersten 2 Versuche legt und am Ende verliert. Ein Spiel, das du eigentlich nicht verlieren solltest. Die deutsche Mannschaft hatte auch nach Ablauf der Zeit noch die Chance auf einen Versuch. Dann hat sich Cedric Eichholz im Mahlfeld hochhalten lassen und dann verlierst du es halt mit diesem Golden Point in der Verlängerung. Aber es war trotzdem am Ende mit das entscheidende Spiel. Also klar, du hättest es irgendwie einfacher haben können, wenn du das auch noch gewonnen hättest. Aber Deutschland hat als einzige der 3 Top-Nationen, Kenia und USA und Deutschland, alle 3 hatten am Ende eine Niederlage bei 4 Siegen. Und Deutschland war halt die einzige Mannschaft, die den Bonuspunkt mitgenommen hat bei der Niederlage, weil die eben so knapp war. Und ja, dann dieser zweite Tag, du hast es angesprochen, diese Machtdemonstration gegen die USA. Also für mich wirklich, auch wenn Kenia Heimrecht hatte, waren die USA für mich der absolute Turnierfavorit. Und du zerlegst die in ihre Einzelteile und nimmst die so dermaßen auseinander. 28-7, die einzigen Punkte für die USA in der Nachspielzeit. Also das war unfassbar und dann musst du aber halt zittern. Ich habe es ja auch dann den ganzen Tag gesagt, Belgien wird so schwierig, gerade nach diesem Start. So, du hast jetzt 3 von 4 gewonnen, du weißt, du hast wahrscheinlich sogar die Chance, das Turnier zu gewinnen. Ja, und dann mühst du dich da zu diesem 12-7. Belgien hat in den letzten Sekunden diesen Durchbruch und dann ja einfach, wie die Mannschaft da nach hinten arbeitet, wirklich wie Jakob Dipper von der anderen Seite rüberkommt, zwar das Tackle nicht machen kann, aber so viel Geschwindigkeit rausnimmt, dass dann die Nächsten die Tackles machen können. Tim Lichtenberg macht dann, ich glaube, Niki Kochen ist in der Zwischenzeit noch dran, macht einen Tackle. Dann macht Lichtenberg so gefühlt den Try-Saver und Chris Ume holt den Turnover. Also unfassbar, was die Mannschaft da zusammen aus sich rausgeholt hat. Und ja, dann hieß es so ein bisschen zittern, weil dann musste die USA ja noch gegen Kenia gewinnen und Kenia durfte keinen Bonuspunkt holen. Das hat funktioniert und du gewinnst und das ist halt einfach so historisch. Und ja, zeigt für mich auch.
Das war kurz bevor wir angefangen haben zu kommentieren dann am Sonntag und wir haben es zusammen geschaut und das war wirklich, als dann Belgien diesen Durchbruch hatte und wir beide so, oh Gott, das kann jetzt nicht sein. Und dann wirklich, dann nachdem sie den Versuch vereitelt hat und gewonnen hatten, haben wir gesagt, ey, schau dir mal an, wo die ganzen Spieler herkommen.
Total.
Du sagst es, Jakob Dipper, wie der darüber sprintet und entscheidend halt den Laufweg zumacht, sodass der Typ nach innen steppen muss. Dann kommt der Nicky Koch daher, macht das Tackle und dann irgendwie, und der war am allerweitesten weg eigentlich, der Tilly.
Der hat immer 30 Meter Rückstand.
Sprintet und den Typen umfetzt. Und dann kommt da Chris Ume und holt auch den Turnover. Also Hammer, wirklich. Ja. Das war so eine Sequenz. Und ja, wie sagt man, Angriff gewinnt dir Spiele, aber Verteidigung gewinnt dir Turniere und da haben wir es gesehen.
Ja, absolut. Also wirklich Hut ab vor dieser Mannschaft. Und man muss ja nochmal auch, finde ich, rausstellen, was für eine Tiefe dieses Wolfpack aufgebaut hat. Du gehst ohne Makonnen Amekwedi in dieses Turnier, wahrscheinlich dein Superstar. Ist halt einfach der Mann für die absoluten Highlights. Philipp Gleitze, der ein absoluter Leistungsträger geworden ist. Während des Turniers ganz früh sein Bruder Anton Gleitze raus, der hat sich verletzt. Max Heidt mit einer Gehirnerschütterung. Dann spielst du den zweiten Tag eh nur noch mit 10 Mann, was schon hardcore ist. Gerade in Kenia bei diesen Temperaturen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt noch gehört, dass auch die Bedingungen das dann wohl für alle Mannschaften nicht so toll waren. Da war ums Eck vom Hotel war wohl ein Nachtclub und es war unfassbar laut und die Mannschaften sind nicht gescheit zum Schlafen gekommen. Und deutsche Mannschaft hatte dann, glaube ich, eh noch Glück, weil der Flieger einigermaßen gut gegangen ist. Die Kanadier, da ist der Flug, glaube ich, dann noch gecancelt worden und die mussten dann noch länger bleiben und weiß der Geier was. Und mei, passiert, sowas gehört auch dazu, aber
ja. Wollte
ich einfach nur mal rausstreichen, was für eine Tiefe dieses Team hat. Und ich würde sagen, Simon, an dieser Stelle, da baue ich jetzt mal dieses Interview ein, dass ich direkt am Tag quasi nach der Rückkehr mit dem Kapitän geführt hat, mit Tim Lichtenberg. Der hat sein 50. Turnier für Deutschland gespielt und ja, nach einer Stunde Schlaf stand er da zum Interview zur Verfügung. Gerade zurück in Deutschland, der Kapitän des Wolfpacks, Tim Lichtenberg, mit dem Sieg bei den Sevens 2 in Nairobi in der Tasche. Tilly, ihr seid gerade eben gelandet in der Früh, jetzt bist du daheim. Wie fühlt es sich an heute?
Ja, ich bin noch ein bisschen müde. Ich habe erst eine Stunde geschlafen im Flieger. Aber ja, nö, fühlt sich gut an. Ich glaube, so ein Turniersieg, der lässt einen dann durch den Tag noch gehen. Von daher fühle mich gut und ja, freue mich.
Du bist ja wirklich der krasseste Typ für die krassesten Interviews eigentlich. Das eine Mal war aus dem Krankenbett am Tag, in dem du operiert worden bist, jetzt nach einer Stunde Schlaf die ganze Nacht durchgeflogen. Aber jetzt nimm uns mal mit, oder beziehungsweise nimm uns gerne mal mit auf den Flug. Wenn du auch sagst, nur eine Stunde geschlafen, kann man im Flieger so ein bisschen feiern oder seid ihr so kaputt nach so einem Turnier, dass eigentlich jeder lieber für sich sein will?
Ich glaube, wir sind ziemlich schlecht im Feiern, aber nee, ey, nach so einem Turnier, vor allem mit den Spielen, ich glaube, da bleibt fast keine Kraft mehr zum Feiern. Wir waren einfach nur überglücklich, aber im Endeffekt sind wir einfach auch nur noch platt. Und vor allem da unser Flug jetzt auch direkt nach dem Turnier ging, also wir hatten keine 3-4 Stunden und wir waren dann im Flieger, fühlt sich der Körper jetzt wirklich echt müde an und man kann sich da ja auch im Flieger nicht erholen. Deswegen habe ich auch nur eine Stunde geschlafen, aber so ist das. Das wird.
Ja, auf jeden Fall. Und dass dein Körper und auch natürlich auch die anderen jetzt völlig kaputt sind, ist auch klar. Gehen wir mal bitte rein ins letzte Spiel gegen Belgien. Das war die erwartet wirklich schwierige Aufgabe. Und dann war es ein Krimi hinten raus. Ihr hattet diese knappe Führung und dann schafft Belgien in den Schlusssekunden diesen Durchbruch. Tilly, wir haben zweimal zurückgespult, dieses Live, Simon und ich, und haben nicht glauben können, aus was für einer Position du dieses Try-Saving-Tackle am Ende rausgehauen hast. Du hast angefangen an der gegnerischen 5-Meter-Linie in der Mitte des Feldes. Du warst irgendwann, glaube ich, mal 20, 30 Meter hinter dem ballführenden Spieler und kommst dann da am Ende ran. So, was ist da abgegangen?
Ja, es bin ja nicht nur ich gewesen. Ja, also ich weiß auch nicht, wieso wir uns immer so schwer tun gegen Belgien. Ich glaube, dadurch, dass wir die einfach auf europäischer Ebene ein bisschen öfter sehen und gegeneinander spielen, ja, weiß nicht, ist es einfach immer wieder schwierig, gegen die zu spielen. Und ich weiß nicht, wir haben einfach unser Spiel auch nicht aufdrücken können. Und dass wir es dann so spannend machen, nervt mich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bin ich dann auch überglücklich, dass es dann doch so ausgegangen ist. Ja, ich glaube, da hat dann am Ende echt jeder nochmal den letzten Sprint angezogen, dass der Jakob da von ganz außen kommt und der den Durchbruch gemacht hat, zuläuft, dann Niki, der nochmal hinterher sprintet und das Tackle macht, der bringt den Offload raus und ich war dann einfach der dritte Spieler, der noch hinterher läuft, das Tackle macht und Gott sei Dank war auch Chris noch da, der dann den Turnover holt, also es war dann im Endeffekt echt eine Teamleistung und ja, überglücklich, dass wir dann den Straftritt bekommen haben und einfach nur rauskicken konnten. So hatten wir dann eine gute Ausgangslage für das Zuschauen von USA gegen Kenia.
wie hat sich das angefühlt, dieses letzte Spiel da zuzuschauen und zu wissen, so, ich meine, es war ja eh cool, ihr wusstet, Platz 2 ist sicher, aber ihr musstet auch mitfiebern, dass die USA das Spiel einigermaßen hoch gewinnen.
Ja klar, wir wussten, genau, nach dem Sieg gegen die USA, nach Belgien, war es so, okay, Zweiter. Wenn jetzt noch USA gegen Kenia gewinnt und Kenia keinen Bonuspunkt holt, können wir sogar Erster werden. Wie krass wäre das? Wir haben das einfach nur so mitgenommen, sind dann ins Stadion gelaufen, haben das Spiel angeschaut und die Stimmung war ja bombastisch wieder. Also was die Kenia-Fans da abreißen, wenn dann Kenia auch spielt, das ist echt brutal. Also als auch wir gegen Kenia gespielt haben, das ist unbeschreiblich. Ich krieg noch richtig Gänsehaut in dem Stadion vor 20.000. Ja, und als wir dann das Spiel geschaut haben und die USA da echt richtig gut verteidigt hat und dann auch Punkt nach Punkt gelegt hat, waren wir so, oh Gott, was passiert denn jetzt hier? Krass, die holen ja echt keinen Bonuspunkt, die Kenianer. Dann war es so am Ende und mit ein bisschen leiserem Jubel, weil die ganzen Kenia-Fans ja auch hinter uns standen, haben wir uns dann gefreut über den ersten Platz und nehmen den Turniersieg gerne mit.
Das waren ja dann auch nochmal besondere Szenen. Ihr habt ja gemeinsam, glaube ich, mit den Kenianern dann nochmal vor den kenianischen Fans gefeiert, oder?
Ja, genau. Es gab jetzt noch eine Siegerehrung und dann, nachdem wir geehrt wurden, haben wir noch eine Runde durchs Stadion gemacht, weil ja auch ein paar deutsche Fans mitgereist sind. Hier Familie Dipper, Familie Eichholz, ein paar Fans auch aus Berlin. Genau, sind wir durchs Stadion gelaufen und dann in dem Moment kamen auch uns die Kenianer entgegen und dann haben wir uns auch nochmal beglückwünscht und zusammen ein bisschen gefeiert.
Ja, mega. So, wenn wir das jetzt mal einordnen, es ist ja wirklich historisch, was ihr geschafft habt. Es war nämlich das allererste Turnier, das es überhaupt gegeben hat auf dieser neuen Sevens 2. Ihr habt es gewonnen. Ihr habt schon große Erfolge gefeiert. Ich meine, allein die Qualifikation damals gegen Samoa war ein riesiger Sieg. Ihr seid Europameister geworden. Wo ordnest du das, was da gestern passiert ist, was ihr da gestern oder am Wochenende geschafft habt, ein?
Ach, ich weiß nicht, ich kann das noch gar nicht richtig einordnen. Das ist jetzt noch zu frisch. Also, ich meine, keine 24 Stunden und wir haben noch nicht mal gegen die USA gespielt. Ich weiß nicht. Ich bin auch selbst überrascht. Wir haben irgendwie nicht mit dem ersten Platz gerechnet, auf keinen Fall. Wir wussten, dass das super hart wird, aber wir wussten auch, konnten auch auf unsere Stärken vertrauen. Und irgendwie nach den ersten beiden Spielen, wo wir diese Comebacks geholt haben, hatten wir schon mal zwei Siege in der Tasche. Und gegen Kenia haben wir auch kein schlechtes Spiel gemacht, haben halt leider ein bisschen unglücklich verloren. Und ja, wir waren auch ein bisschen genervt, weil wir irgendwie die Chance auch hatten, den Versuch zu legen oder Kenia zu schlagen. Waren wir auch alle ein bisschen genervt, als es dann halt andersrum ausging. Aber irgendwie passiert alles aus einem Grund. Und am Endeffekt haben wir dann die USA und Belgien noch geschlagen und mit ein bisschen Schützenhilfe von den Amerikanern sind wir Turniersieger geworden. Und irgendwie ist das so alles so schnell passiert. Deswegen, ich kann das gar nicht richtig einordnen. Wir nehmen das einfach mit, diesen Sieg in der Sevens 2.
Ja. Du sagst, es ist jetzt gerade ziemlich genau 24 Stunden her, dass ihr eben gegen die USA gespielt habt. 28-7 gegen den, also in meinen Augen wirklich großen Turnierfavoriten, gegen eine Mannschaft, die vor einigen Jahren noch Turniere gewonnen hat auf der World Series. Ich meine, Samoa war auch krass, dieses Qualifikationsspiel, wo ihr Samoa wirklich komplett dominiert habt. Aber ihr habt ja jetzt die USA in ihre Einzelteile zerlegt. War das das beste Spiel, in dem du jemals fürs Wolfpack auf dem Platz standest?
Mitunter auf jeden Fall, ja. Also ich weiß nicht, der Gameplan ist komplett aufgegangen. Wir hatten natürlich auch vielleicht ein bisschen Glück, dass die Amerikaner Fehler machen. Aber unsere Verteidigung oder auch die Verteidigung eigentlich das ganze Wochenende hat das Wolfpack wirklich so ausgemacht. Das lässt dann einfach einfacher spielen, wenn wir dann die Bälle bekommen, die Versuche legen, dann mit 14-0 in die Pause gehen, dann noch 28-0 drauflegen. Lässt sich halt einfacher spielen. Und ich würde schon sagen, dass es eins unserer besten Leistungen war.
Ja, und dann, so, zwei Fragen habe ich jetzt noch und dann entlasse ich dich auch in diesem Tag. Einmal hatte Ben Ellermann ja im Interview vor dem Turnier gesagt, was ihr gelernt habt, gerade jetzt nochmal in diesem Trainingslager in Spanien, ist, dass wirklich alles nur Kopfsache ist. Und dass ihr übers Limit hinausgehen werdet. Würdest du auch sagen, dass so diese Learnings aus diesem Spanien-Trainingslager mit entscheidend waren fürs Wochenende?
Ja, würde ich mitgehen. Es hat uns extrem geholfen, in diesen kalten Monaten im Januar nochmal ein Trainingslager zu haben in einem warmen. Vor allem auch dann noch gegen Gegner, gegen Spanien, die ja auf der 7-1 spielen und an die wollen wir rankommen und die so eine Pace haben wie vielleicht die Amerikaner und Kenianer. Und ich glaube, deshalb konnten wir uns ganz gut vorbereiten mit den Spaniern auf dieses Turnier. Es hat uns extrem geholfen. Wir wussten genau, was passiert in diesem Turnier, von der Geschwindigkeit, vom Contact-Level. Würde ich sagen, ja, das hat dann schon einiges ausgemacht, dass wir nicht so überrascht werden.
Ja. Ja, dann verrat uns jetzt zum Abschluss noch. Du hast gesagt, Rückflug über die Nacht. Du hast eine Stunde geschlafen, der Körper ist am Ende. Wie gehst du so einen Tag an wie heute? Versuchst du jetzt bis heute Abend wach zu bleiben, um auch so diesen möglichen Jetlag irgendwie rauszukriegen? Oder geht es jetzt gleich dann nochmal ins Bettchen?
Ja, ich weiß es auch noch nicht. Ich habe mir auch noch keinen Plan gemacht. Das Gute ist, dass jetzt die nächsten 2-3 Tage frei sind. Da kann man jetzt einfach recovern. Ich keine Ahnung, ich versuche wach zu bleiben, aber wenn ich es nicht schaffe, dann falle ich ins Bett und dann ist auch okay.
Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du dich gut erholst und dass du dann auch möglichst schnell realisierst, was ihr da für eine großartige Geschichte hingekriegt habt. Danke dir, Tilly.
Ja, danke dir, Jan.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Haken hinter die 7er Nationalmannschaft, denn da geht es dann in einem Monat weiter. Wie gesagt, zwei Turniere in Montevideo, da hat dann Uruguay Heimrecht und in Brasilien, da hat dann niemand Heimrecht, aber ich bin mir sicher, die deutsche Mannschaft wird da, ich glaube, sie werden noch ein Turnier gewinnen und werden noch einen zweiten oder dritten Platz holen und dann geht es mit so viel Rückenwind auf die World Series oder auf diesen World Championships und da bin ich dann wirklich mal gespannt, ob sie es vielleicht sogar schaffen, da am Ende zu den besten 8 zu gehören. Das wird brutal schwierig, aber vielleicht schaffen sie sich für die 7-1 zu qualifizieren. Und
das wär's.
Und alleine schon für die World Championship qualifiziert zu sein, heißt ja automatisch, dass du nächstes Jahr weiter 7-2 spielst. Und wow. Alleine das ist schon so, so groß. Aber
das ist, was wir uns über so viele Jahre auch gewünscht haben, dass diese Mannschaft eigentlich einfach regelmäßiger die Chance bekommt, gegen bessere Teams noch zu spielen. Also es ist immer war ja nur Rugby Europe Sevens Championship, was sie gespielt haben. Und dann halt als Einladungsmannschaft waren sie mal dabei, aber auch nicht so oft. Und die haben zu wenige Chancen bekommen, gegen Top-Teams zu spielen. Und jetzt bekommen sie die regelmäßiger und schauen mal, was es bringt. Also richtig cool. Und ich finde es aber auch, jetzt kommt die Überleitung, einfach cool zu sehen, wir Deutsche als Rugby-Nation nicht so groß, aber du siehst, was für Athleten wir teilweise haben und wie das im 7er so einen Unterschied machen kann. Im 15er ist es noch nicht ganz so, weil du halt einfach noch spezifischere Positionen brauchst, vor allem im Sturm, die Standardsituation und halt einfach es ein Spiel ist, das viel mehr Leute auch noch braucht und du noch viel breiter aufgestellt sein muss und nicht so auf individuelle Klasse setzen muss. Aber das, was die im 7er zeigen und wie die Entwicklung im 7er gelaufen ist, und ich finde auch, da hat man bei Rugby Deutschland früh genug erkannt, dass es einfacher ist, im 7er oben mitzuspielen als im 15er. Und das irgendwo muss die auch hochkommen. Und im 7er, finde ich, ist das ist auf jeden Fall das Vorbild. und haben das geschafft. Und im 15er sehen wir auch große Schritte. Nur am vergangenen Wochenende hast du halt von Portugal gezeigt bekommen, ja, wo es hingehen kann vielleicht, aber wo du gerade noch nicht bist.
Ja, auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, machen wir eben auch weiter mit der 15er Nationalmannschaft, denn das war ja eingepreist. Was jetzt halt wirklich schade ist, ist, dass Rumänien gegen Belgien gewonnen hat. Und jetzt steht halt wirklich dieses Worst-Case-Szenario im Raum, von dem ich letzte Woche schon gesprochen habe. Wenn du jetzt in Belgien deutlich verlieren solltest, dann rutschst du wirklich auf den letzten Platz ab. Dann wirst du Gruppenletzter, obwohl du Rumänien geschlagen hast. Aber wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft das Zeug hat, in Belgien zu gewinnen. Es wird eine verdammt schwierige Aufgabe, diese belgische Mannschaft. Ich habe mir die gerade eben angeschaut. Das sind fast durch die Bank weg Spieler, die in Frankreich spielen. Das heißt noch nicht viel. Viele von denen spielen vierte Liga. Da ist einer dabei, der spielt in der sechsten Liga. Die sind nicht so viel besser als die Jungs, die bei uns Top-Level in der Bundesliga sind. Ich glaube, alle, die da gut in der Bundesliga sind, könnten sich da drüben auch durchsetzen, wenn sie wollten, auf dem Niveau. Aber der Unterschied halt vielleicht, sie sind in einem richtig, richtig professionellen Setup und das über Jahre. Und das kann Unterschied machen. Aber trotzdem, wenn ich mir die deutsche Mannschaft anschaue, dann glaube ich, dass sie in Belgien das Spiel gewinnen kann oder zumindest den defensiven Bonuspunkt holt, weil es gibt ja so viele Szenarien. Deswegen habe ich gesagt, also, wenn du gewinnst, dann wirst du wahrscheinlich Zweiter, weil, sagen wir mal so, ich setze voraus, dass Rumänien gegen Portugal auch keine Chance haben wird. Ich glaube, die werden deutlich verlieren, für die wird es eine Niederlage geben, kein Bonuspunkt. Bedeutet, wenn Deutschland gewinnt in Belgien, ist man Zweiter und dann spielt man weiter um die Plätze 1 bis 4, damit ist dann auch die Schweiz hinter Deutschland am Ende in der Gesamterbrechnung über 2 Jahre. Dann gibt's das Szenario, du verlierst gegen Belgien, holst aber den defensiven Bonuspunkt. Dann wirst du, ja, das muss man dann, da gibt's dann nochmal 2 Szenarien, ob dann, es wäre theoretisch denkbar, keine Ahnung, lass Belgien das Spiel 15-12 gewinnen. Belgien hat 3 unerhöhte Versuche und Deutschland 4 Strafkicks. Dann gewinnt Belgien das Ding mit einem offensiven Bonuspunkt, weil sie 3 Versuche mehr haben als der Gegner. Dann hättest du am Ende, und Deutschland kriegt einen defensiven Bonuspunkt und Rumänien holt eben nichts, dann hättest du diesen Dreiervergleich, weil alle 5 Punkte haben. Wenn du aber knapp verlierst und es eben so normal läuft, sage ich mal, und Belgien bekommt keinen offensiven Bonuspunkt, dann wärst du Zweiter, weil du eben diesen direkten Vergleich mit Rumänien gewonnen hast. Und dann gibt's noch das Szenario, du verlierst eben deutlich, dann bist du Tabellenletzter. Und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden.
Ja, also, aber ich finde auch, das muss man gar nicht so als Worst-Case-Szenario sehen, weil wenn du mal denkst, mit was für einer Erwartungshaltung wir in dieses WAC-Turnier reingegangen sind. Wir dachten, klar, Deutschland wird Letzter in der Gruppe. Vielleicht kannst du irgendwas gegen Belgien reißen, aber wahrscheinlich nicht, wenn wir uns schauen, wie letztes Jahr gelaufen ist. Und jetzt hast du, auch wenn du Letzter wirst, diesen Sieg gegen Rumänien im Rücken. Das ja. ist so viel wert, also wirklich. Und deswegen, der Tabellenplatz am Ende geht's drum, vor der Schweiz zu landen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Klar, es wäre super geil, wenn du das im Vorhinein schon schaffst, weil du einfach in der Gruppe so hochkommst. Aber selbst wenn nicht, dann gehst du in ein Spiel gegen die Schweiz ganz anders rein, wenn du Rumänien geschlagen hast, als wenn du jetzt einfach nur 3 Spiele komplett auf die Rübe bekommen hättest. Und deswegen, also ich finde es gar nicht so schlimm und ich finde es vor allem auch gut, dass du jetzt hier Spiele hast, wo du nicht nur als Underdog klarer Verlierer reingehst, sondern eben ein bisschen auch mit der Hoffnung zu gewinnen. Und das ist was du nicht hättest bis zum Schweiz-Spiel, wenn du nicht gegen Rumänien gewonnen hättest. Nachdem du gegen Rumänien gewonnen hast, konntest du gegen Portugal reingehen mit dem Mindset, okay, vielleicht auch hier hast du nicht gewonnen. Klar, jetzt kannst du aber gegen Belgien gehen und sagen, okay, wir haben Rumänien hat Belgien geschlagen. Logisch, wir sollten hier eine Chance haben. Aber klar, auswärts nicht einfach und es wird ein Spiel auf Augenhöhe sein, ganz klar.
Ja, also,
und aber das ist für die perfekte Vorbereitung auf ein entscheidendes Spiel am Ende.
Ja, aber für mich, also ich bleib trotzdem beim Worst-Case-Szenario, weil du nicht vergessen darfst. Also ein letzter Platz würde ein Auswärtsspiel im Platzierungshalbfinale bedeuten und alle Platzierungsendspiele finden ja am selben Platz in Madrid statt. So, und du könntest halt, wenn du den letzten Platz eben verteidigst, ich weiß genau, was du meinst und ich bin da auch bei dir, dann würdest du halt umgehen, dass du quasi auf neutralem Platz am Ende dieses Spiel gegen die Schweiz hast, wahrscheinlich. So, wenn du Zweiter wirst, sind sowieso alle Sorgen weg. Dann haben wir ja schon drüber gesprochen. Es gibt laute Gerüchte, dass diese Liga eh auf 6 Mannschaften verkleinert werden soll. Dann schaffst du es vielleicht sogar noch irgendwie auf Platz 6 in dieser Gesamtwertung über 2 Jahre, wo Rugby Europe dann vermutlich eh einlenken würde. Platz 3, also dieses Szenario gibt es ja auch, würde ein Heimspiel gegen die Schweiz bedeuten. Im Platzierungshalbfinale um Platz 5. Und dann hättest du nämlich dieses entscheidende Spiel, um zumindest den letzten Platz zu verhindern, gegen die Schweiz. Und das wäre extrem viel wert, extrem viel wert.
Vor allem hättest du es ja zu Hause, ja.
Ja, genau. Schauen wir auf die deutsche Mannschaft. Und was mir wirklich Mut macht, diese Mannschaft ist jetzt wirklich eingespielt, weil du... Es gab ein paar Wechsel vorm Portugal-Spiel, es gibt auch jetzt wieder ein paar Wechsel, aber es sind eben ein paar Wechsel und diese Wechsel sind größtenteils eher so innerhalb dieser 23. So zum letzten Spiel hat eine andere erste Reihe begonnen. Da haben die Trainer sich jetzt wahrscheinlich auch genau angeschaut über 2 Spiele. Wer gefällt uns am besten als Starter? Wer gefällt uns am besten von der Bank? Ich glaube auch, dass das einer der ganz großen Knackpunkte dieses Spiels wird, weil da sind die Belgier für mich am wahrscheinlichsten überlegen. Sie bringen ihre beste erste Reihe, die sie haben. Das sind auch, ich glaube, 2 von denen haben alle 3 WM-Quali-Spiele gestartet. Muss man vielleicht auch nochmal in die Köpfe rufen. Ne? Belgien hat sich fast für die WM qualifiziert. Belgien war in diesem Rapid Charge-Turnier, hat Namibia geschlagen, hat Brasilien geschlagen und ein Unentschieden gegen Samoa geholt im letzten Spiel. Sie haben bei einem dieser beiden Siege haben sie nicht den Bonuspunkt geholt. Deswegen war Samoa am Ende ein Pünktchen vorn und hat sich qualifiziert und nicht Belgien. Aber die haben ein Unentschieden gegen Samoa geholt. Das ist unfassbar. Es sind viele Spieler von diesen WM-Quali-Spielen dabei, aber viele auch nicht, vor allem viele wichtige, so die Remus, der eine ist ja ganz jung bei Toulouse und bekommt da tatsächlich Spielzeit, hatte glaube ich, was gegen Rassing oder so einen krassen Highlight-Versuch so Ende letzten Jahres, die sind beide nicht dabei, die haben auch Deutschland echt wehgetan, aber genau, ich wollte eigentlich auf die deutsche Mannschaft schauen. Also sie starten mit Mizera und Reinkes wieder auf der ersten Reihe plus Zymfragos. Das heißt 1 und 2 wie im ersten Spiel, 3 wie im zweiten Spiel. Auf der zweiten Reihe ist diesmal Ewan McTaggart nicht dabei. Dafür kommt Justin Rees rein. Und das, also da bin ich am meisten gespannt, weil das könnte ein Booster für diese Nationalmannschaft sein. Er ist nicht dieser 2-Meter-Hühne wie McTaggart, aber der Typ, der ist gebürtiger Waliser, der war Kapitän der walisischen U18, der hat Six Nations und WM für Wales U20 gespielt, hat 7er WM mit dem walisischen 7er Programm gespielt und spielt seit vielen, der war bei den Scarlets, da hat er jetzt nicht viele Einsätze bekommen, hat dort aber gespielt und spielt seit vielen, vielen Jahren in der zweiten Liga Englands. Das heißt, vom Level her ist er eigentlich der am besten dabei ist von denen, die jetzt am Wochenende spielen. Und ist in Paderborn geboren, deswegen darf er auch für Deutschland spielen. Und da bin ich gespannt. Der und Lewis Ball, diese zweite Reihe, der knallt halt. Ja. Und dann hast du auf der, also dritte Reihe auch eingespielt wie im ersten Spiel mit Justin Renz und Sean Ingle und Olli Stein, der zurückkehrt. Und hast dann auf der Bank John Ireland, auch einen Spieler aus England, der auch mal auf etwas höherem Niveau gespielt hat. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Der war aber auch irgendwo in der Championship und hat da seine Einsätze bekommen. Der hat gegen UKEF gespielt bei diesem Testspiel im November. Und da fand ich ihn brutal stark. Also da bin ich auch wirklich gespannt, was der dann von der Bank bringen wird. Und wenn wir weiterschauen, wir haben Oli Payne wieder dabei mit Leo Wolf auf der 10. Einziger Wechsel sonst in der Hintermannschaft ist, dass Aiden Dixon starten darf statt Felix Lammers. Der geht auf die Bank. Aiden Dixon hatte diesen geilen Versuch gegen Portugal, wo irgendwie mit 4 Portugiesen an sich dran einen Versuch gelegt hat. Und das ist, also diese Eingespieltheit, also im Kleinen, sage ich mal, das ist jetzt keine Mannschaft, die seit 3 Jahren zusammenspielt, aber die jetzt mit wenigen Wechseln in ihr drittes Spiel geht, das ist für mich so ein bisschen der Faustpfand.
Ja, also ich finde es auch wieder, dieser Rumänien-Sieg, ich glaube, da ist dann einfach ein anderer Bock auch noch da in dem Mann. Natürlich ist es immer besonders, wenn du für den Land spielen darfst und alles, aber in den letzten Jahren, wo es halt dann immer auf die Rübe gab, hast du dann auch so, vielleicht nicht immer so den Bock gehabt und dann ist wieder zusammengekommen. Es ist generell so eine negative Stimmung, weil man weiß, man bekommt die nächste Packung am Wochenende. Aber weiß ich, mit diesem Rückenwind, mit diesem guten Gefühl im Team, da kommen dann die neuen Leute rein und merken, okay, das ist hier was anderes oder neue Rückkehrer, so, okay, das ist anders als früher. Diese Mannschaft glaubt an sich und das ist, glaube ich, also ja, Erfolg bringt Erfolg und das ist, also ich habe gerade ein gutes Gefühl bei der Mannschaft eigentlich.
Ja.
Und also bei Belgien sind auf jeden Fall die Remue-Brüder sind nicht da von Toulouse. Das ist natürlich ganz gut.
Das ist sehr gut sogar.
Das ist, also, und ansonsten auch, also Belgier hätten auch noch mehr zur Verfügung, aber die halt in Frankreich spielenden Top-Profis werden wahrscheinlich auch erst dann für die Playoffs freigegeben, wie es auch bei Deutschland ist mit Erik und so. Deswegen daher ähnliche Voraussetzungen, aber halt bei Belgien wahrscheinlich noch einfach eingespielter, weil dieses Team, also ohne die Top-Stars, die spielen ja fast alle bei den, also die sind ja alle irgendwie bei ähnlichen Espoirs kommen die hoch, dann in Frankreich, in der Nähe der Grenze haben die da ein paar Teams, glaube dritte Liga und da.
Ich glaube in Rennes, das hatte mir der Konrad Vogt erzählt, der ist ja aus Thüringen, ich glaube, ist er aus Jena, ich weiß gar nicht mehr, aus Erfurt, glaube ich, ist der jetzt nach Rennes gegangen und spielt da aber für das nicht so große Team in der siebten Liga erstmal. Es sieht so aus, als dürfte er bald für die Espoirs von der Mannschaft aus der dritten Liga mit trainieren. Und da hat er erzählt, da spielt quasi die komplette belgische U20.
Ja.
Also da sieht man halt auch, ne, warum solche Nationen, vielleicht Deutschland in den letzten Jahren auch so ein bisschen davon galoppiert sind, weil die eben diese Nähe haben zu Frankreich.
Ja. Und dadurch halt, wie gesagt, dadurch sind sie eingespielter, dadurch kennen sie sich besser, spielen ähnliches System. Das werden wir bei Belgien mit Sicherheit sehen, dass die da ein paar Spielzüge raushauen wieder, das haben wir bei Portugal auch gesehen, wenn die das schaffen mit ihren drei Phasen von einem Standard weg, wo sie dann in der dritten den Trigger ziehen und dann kannst du es quasi nicht verteidigen, weil dann drei Leute auf verschiedene Kanäle laufen um dich rum und du einfach nicht genug Zeit hattest, es zu trainieren und sowas krass zu verteidigen. Und genauso im Angriff sehen wir sowas von Deutschland eher weniger. Was wir von Deutschland sehen, ist ein richtig gutes taktisches Spiel mit einem guten Kickspiel und individuellen Performern. Und ja, die Standards werden sich ja wieder eine riesige Rolle spielen. Das war im ersten Spiel, hast du Rumänien an der Gasse wirklich wehgetan. Und dann hat gegen Portugal die Gasse so gar nicht funktioniert. Im Gedränge waren die Portugiesen auch stärker. Ja. Also du musst schauen, dass du an den Standardsituationen, dass du am Setpiece zumindest ebenbürtig bist. Vielleicht dir sogar irgendwo einen Vorteil erkämpfen kannst. Das wäre so wichtig bei dem deutschen Spiel und auch vor allem, um die Belgier eben nicht so ins Spiel kommen zu lassen mit ihrem Phasenspiel.
Ja, absolut. Auch viele Leute versuchen ja dann immer so Quervergleiche zu ziehen. So, hey, Belgien jetzt aber gegen Rumänien verloren und wir haben ja Rumänien geschlagen. Ich weiß nicht, wer da reingeschaut hat bei diesem Spiel. Das war wirklich am Ende Lotterie, weil die haben auf einem nicht bespielbaren Rasenplatz gespielt in Rumänien. Das waren Bedingungen, wie ich sie bei einem Rugby-Spiel fast noch nie gesehen habe. Und das ist ja dann, das sieht man dann oft, dass halt dann die Gästemannschaften einfach nicht drauf klarkommen. Ich glaube auch, dass das reingespielt hat in den deutschen Sieg gegen Rumänien. Da ist die deutsche Mannschaft auf ihrem Heimplatz sozusagen bei der RGH besser zurechtgekommen. Bin gespannt. Also es ist für die nächsten Tage Schnee und Regen angesagt, in Mons auch, wo gespielt wird. Ich bin gespannt auf die Bedingungen. Wird auf jeden Fall nicht leicht, aber ich glaube, dass es dann vielleicht sogar der deutschen Mannschaft entgegenkommen könnte. Auch wenn es kein so wahnsinnig punktereiches Spiel wird, muss man ja ganz klar sagen. Alles, was eng wird, wird gut für Deutschland.
Wir haben jetzt auch schon vorausgeschaut, was gar nicht schlimm ist, weil damit haben wir, glaube ich, Rack soweit für uns abgehakt. Genau. Aber wir müssen ja auch noch auf die Six Nations paar Teams letzten Wochenende schauen. Und dann haben wir beide unsere Tabellen am Anfang der Six Nations haben wir dir preisgeben müssen. Und das war ja im Endeffekt unser Duell um Platz 3. Irland gegen Italien. Und das war ein ganz enges Ding, das ich finde, Italien wirklich mal verdient hätte zu gewinnen. Aber am Ende war die irische Bank zu stark, oder wie hast du es gesehen?
Ja, also es gibt so viele Knackpunkte im Spiel. So diese nicht genommenen 3 Punkte von Italien kurz vor der Halbzeitpause.
Oh ja.
Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber es hat mich in dem Moment schon sehr überrascht, dass sie da nochmal zur Gasse gehen. Und mich würde es mal interessieren, so wirklich eine ehrliche Antwort zu kriegen. Hatten die im Kopf, dass die irische Bank so stark ist, dass sie gesagt haben, wir müssen hier jetzt nochmal 5 bis 7 Punkte mitnehmen?
oder hatten sie es vielleicht nicht im Kopf und wollten deswegen zu viel, weil man hätte auch sagen können, ja, die Bank ist so stark, aber dann lass uns doch versuchen, mit 8 Punkten Vorsprung in die Halbzeit zu gehen, weil 8 Punkte sind psychologisch wahnsinnig wichtig. Das ist ein einfach, im Basketball redet man ja dann von Two-Possession-Game, also das heißt, die andere Mannschaft muss einfach mindestens zweimal scoren, muss mindestens zweimal punkten.
Und egal, was ist, denn wenn es andersrum ist, Irland nimmt an der Stelle immer die 3 Punkte. Eine erfahrene Mannschaft. Und ich glaube, die Italiener, die waren einfach, wussten gar nicht, was los ist. Die sind hier vorne und haben jetzt noch die Chance, nochmal zu punkten vor der Halbzeitpause. Und dachte, oh, diese Hälfte lief so gut. Es passt gerade alles komplett, legen jetzt noch ein, anstelle zu sagen, ey, besseren Schusspunkt gibt's nicht. Wir haben die Iren frustriert. Hier gibt's den Straftritt. 3 Punkte. Ciao. Wir sehen uns in 13 Minuten.
Ja.
Das wäre das Richtige gewesen. Mit Sicherheit auch einfach, um zu zeigen, wie abgeklärt man ist, dass man sich eben nicht reinziehen lässt, weil so gab es ein Highlight, eine starke Aktion für Irland zu Hause, die dann nochmal die Italiener verteidigt haben.
Genau.
Und das ist natürlich viel wert für die Iren dann auch gewesen, damit in die Halbzeitpause zu gehen. Ja. Wenn du dann mit 3 Punkten, die du kassierst, die Halbzeitpause gehst und schon weißt, oh Gott, vor heimischem Publikum, jetzt kommt der Andy und schon scheißlos an und dann, also das ist ganz für mich was ganz anderes. Und dann muss Lamaru, glaube ich, ein bisschen cleverer sein noch, wenn sein Traum in Erfüllung gehen soll.
Ja, ist die Frage, ob er das alleine entschieden hat, aber bin ich absolut bei dir.
Kapitän.
So, und dann überleg mal, ne, dann ist Irland am Ende 7 vorne und dann haut Italien diesen perfekten, einstudierten Spielzug oder den gescouteten Spielzug raus mit diesem Überkick. Und der Ball, der muss ja nur 3 Zentimeter gefühlt weniger nach rechts springen und Menoncello klemmt ihn sich unter den Arm und macht die letzten 3 Meter und legt den Versuch direkt unter den Stangen und es steht 20-20 mit noch, ich weiß gar nicht, 2,5, 3 Minuten zu spielen. Alles offen. Es geht wahrscheinlich unentschieden aus, aber alles offen. Hätten auch die Iren dann nochmal gewinnen können, weil 3 Punkte hätten gereicht. Drop Goal, Penalty, whatever. Aber da sieht man mal, wie unfassbar eng das war. Also so viele Knackpunkte in diesem Spiel. Und was für mich wirklich auch heraussticht bei Italien, ist die immer größer werdende Tiefe. Wir haben eine Ausfallliste, die unfassbar stark ist. Und dann kommt ein Lorenzo Pani rein, den irgendwie noch gar keiner auf der Rechnung hatte, macht ein Riesenspiel und vor allem sind das Jungs, die bringen eine Körperlichkeit mit. Habe ich dir auch schon gesagt, ne? Was mir zum Beispiel bei Wales fehlt, so die da nachrücken, die sind oft irgendwie körperlich nicht bereit für dieses Test-Level Rugby so. Aber die Italiener produzieren da über die letzten Jahre so viele Spieler und sie können Ausfälle auf der dritten Reihe von Negri, in der Hintermannschaft von Todaro und Capuozzo, was sind das für Namen? Einfach vergessen machen für so ein paar Spiele. Ne, also ich bin mal gespannt, ob
Negri fällt aus und Soliani ist gefühlt der beste italienische Spieler gerade. Was hatte der 5 Turnover gegen Irland? Das war brutal was.
Ja, also der ist ein unfassbar geiler Spieler. Das ist wirklich mega, mega stark. Und er ist nicht der. Und er ist nicht der Einzige. So. Simon, bei dir passt alles, ne? Du hörst mich noch.
Ja, ich hatte gerade nur kurz ein Problem.
Jetzt ist nämlich dein Video kurz weg.
alles gut. Ich hatte mir nur einen Wecker gestellt, weil wir gleich den Call haben.
Okay.
Und das hat deswegen kurz bei mir angehalten. Aber jetzt ist wieder alles gut. Warte, ich gehe wieder rein.
Sehr gut.
So, perfekt, so ist es bei uns
manchmal. Ja, genau. Also und bei den Iren war ich, glaube ich, wichtig für so einen Stimmungsumschwung. Und das führt uns dazu, da werden wir gleich drüber sprechen, wie krass von der Bedeutung her wird das Spiel zwischen England und Irland am Wochenende. Die dürfen beide unter keinen Umständen dieses Spiel verlieren. Unter keinen Umständen. Aber lass uns zuerst auf England
Sonntag Schottland. Schauen, ja. Auf Sonntag.
Nee, auf England Schottland noch zurückblicken.
Lieblingspart. Ich dachte, wir machen
Wales. Du hattest es ja schon so ein bisschen im Urin, hattest du gesagt, dass das wieder verdammt schwierig wird. Aber
ich habe es am Anfang der Six Nations gesagt. Wahrscheinlich wird Schottland gegen England gewinnen und dann wieder gegen Irland verlieren. Also nach dem Teil, ich habe gesagt, die werden England gewinnen und dann gegen Irland verlieren. Weil so jede Six Nations unter Mega Townsend gefühlt gelaufen ist. Ja. Also es gibt niemand, kein Coach, der öfters gegen England gewonnen hat als Mega Townsend. Das ist brutal.
Das ist wirklich krass. Ja, vor allem die Art und Weise und die
wie schnell sie die Engländer überrollt haben, wie deutlich sie die Engländer überrollt haben. Also hast du ja auch also, gesagt, das 31-20 ist am Ende des Tages schmeichelhaft für England.
Ist es. Und aber ich, also tatsächlich bin ich eher enttäuscht von England. Also wir wissen seit vielen Jahren, dass die Schotten in diesem Spiel einfach über sich hinauswachsen. Das wissen auch die Engländer. Aber wie England so schlecht spielen kann, du hast, wenn du dir das Spiel gegen Schottland gegen Italien angeschaut hast und wie die Schotten vor allem am Gedränge und an der Gasse Probleme hatten. England ist in der ersten Hälfte, die ersten 5 Lineouts nicht gesprungen von Schottland. Sie sind nicht mal dagegen gesprungen. Wobei Schottland da die größten Probleme hatte gegen Italien. Die konnten keinen eigenen Ball fangen. England ist nicht dagegen gesprungen und hat ihnen komplett die Chance gegeben, den Ball auf Phil Russell und mit diesem Mittelfeld zu spielen, wo die Engländer viel zu eng standen. Ja, du hast einen George Ford, der vielleicht eine Verteidigung der Stärkste ist, deswegen muss Dingwall ein bisschen enger stehen, aber Freeman ist halt deswegen auch keine 13, finde ich, weil wenn du so eng stehst, brauchst du einen Spieler, der sich super schnell wenden und dann den außen Kanal verteidigen kann oder eben den Weg zumachen kann. Oder du brauchst einen 9, die wie Gibson Park hinten rum läuft und Phil Russell tackelt. Aber wenn du Finn Russell von einem Standard komplett außen rum, zwischen in den 13er-Kanal außen, 20 Meter laufen und einen Chipkick machen lässt, ja gut, servus. also da bin ich bei weit wirklich von England enttäuscht. Und dann hattest du halt die Big Moments, sag ich mal. Das war einmal direkt nachdem du den Versuch gelegt hast, um auf 17-10 zu verkürzen, dass du dann eben diesen Finn Russell-Durchbruch und den Überkick zulässt und dann Alice Gensch hinten, also das Gensch da hinten ist eh, also da hat er richtig hart gearbeitet. Aaron sieht dann gar nicht gut aus, der joggt ein bisschen auf außen und rennt nicht nach hinten, da rennt Gensch an ihm vorbei.
Ja.
Das kann halt wirklich nicht sein. Und dann ja, da kann er den Ball nicht gescheit aufnehmen, dann fällt er ins Malfeld und ja, Ben White, try. Und dann natürlich in der zweiten Hälfte, wo England wieder dabei ist, ein bisschen zurückzukommen, Kontrolle über das Spiel zu haben, George Ford mit dem Drop-Goal-Versuch, der halt, ja, der King of Drop-Goals ist George Ford, aber da war er, stand er dafür, wie weit vorne und mittig das war, viel zu nah am Ruck, gibt denen überhaupt erst die Chance, den Charge-Down zu machen. Wenn er da 10 Meter weiter hinten steht, kommt er nicht ran und der kann das aber auch von 20 Meter weiter hinten kicken. Also ich weiß nicht, warum er sich da so nah hingestellt hat, der Pass von Mitchell war nicht der beste. Aber das war da natürlich Matt Ferguson, geile Workrate, wie er den Kick blockt und dann auf Hugh Jones den Ball abgibt. Hugh Jones, der mit den meisten Calcutta Cup Tries of all time, also unglaublich, der denen sein Fantasy-Team gehauen hat. Wer weiß was von Rugby. Aber ja, das war, also als England-Fan war das sehr frustrierend, aber nicht unerwartet. Also wirklich, also ich habe es hier zu Hause mit einem Kumpel, mit einem Weeks geschaut, auch Engländer. Wir waren beide eigentlich so, okay, es ist halt einfach geil von Schottland, es ist wenig überraschend und ich sag schon länger, Leute sollen England nicht zu hart halten, die hatten jetzt ein paar gute Spiele und vor allem im Sommer ohne die Lions, aber diese Probleme, die diese Mannschaft hat, die sind nicht einfach weg, nur weil du jetzt ein paar Spiele gewonnen hast, das haben wir ganz eindeutig gesehen, also das wird interessant werden im Sommer hier bei der Nations Championship, dann, wenn du dann erstmal dein erstes Spiel in Südafrika machen musst.
Ja, also schauen wir mal, wie es weitergeht. Und für die Schotten natürlich ganz, ganz wichtig, diesen Turnaround innerhalb des Turniers erstmal zu schaffen, nach dieser Niederlage gegen Italien, was ja doch ein ziemlicher Downer war für die Schotten.
Die waren klasse, die Schotten, die waren wirklich, also wie gesagt, die Fehler, die sie gegen Italien gemacht haben, ja, es war auch ein Platz, der quasi nicht zu bespielen war und das schottische Spiel einfach nicht funktioniert hat, aber wie die Bälle da liefen, wie sie England wirklich überrannt haben, die Kanäle überall attackiert haben, Finn Russell rechts, links, hinten, vorne, ah, das war wirklich, das ist
und weißt,
nächsten
was,
dran an dem, was Frankreich spielt.
Weißt du, was diese zwei Spiele so schön zeigen, die wir jetzt besprochen haben? Wie geil die Six Nations sind. Sie sind so unvorhersehbar gerade. Also das Einzige, was man vorhersagen kann, ist, dass Wales verliert und Frankreich gewinnt. So.
Und dass Schottland gegen England gewinnt und Schottland gegen England verliert.
Nein, damit sind wir auch beim letzten Spiel. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht so viele Worte drüber verlieren. Wales chancenlos gegen Frankreich, Principality Stadium bei weitem nicht ausverkauft. Das ist vielleicht so wirklich der größte Negativpunkt an diesem Spiel. Ja. Waliser,
wenigste Zuschauer, also Negativrekord für Zuschauer bei einem Six Nations Spiel von Wales.
Ja. Die Waliser haben einen Schritt gemacht. Die waren besser als zum Auftakt. Die waren besser als in den meisten Spielen zuletzt. Sind trotzdem einfach noch Planeten hinter Frankreich hinterher. Und Frankreich hätte Frankreich ernst gemacht. Ne? Die haben so früh in diesen Zockmodus gestellt und wollten einfach nur... Ja, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, aber... ja, hätten die es ein bisschen seriöser angegangen, wäre die Nummer auch nochmal deutlicher ausgefallen.
Ich glaub. Ja, da bin ich gespannt. Also die Teams Frankreich, die Italien für Sonntag sind noch nicht raus, jetzt wenn wir gerade aufnehmen.
Genau.
Aber da werden wir bei Frankreich, glaube ich, wieder eine ernstere Mannschaft sehen, weil die haben Italien in den letzten Jahren zu oft auf die leichte Schulter genommen und sind dann das ein oder andere Mal überrascht worden. Das würde ihnen dieses Mal garantiert nicht passieren. Mittlerweile kennen sie auch viele der Italiener, weil sie in Frankreich auf hohem Niveau spielen. Cello geht jetzt auch noch zu Toulouse nächste Saison, als ob die es brauchen würden. und also da, das wird, glaube ich, am Sonntag ein richtig Hammerspiel. Zwei Teams, die schönes Angriffsrugby spielen wollen und hoffentlich wird gutes Wetter. Und zuerst geht's ja los mit England, Irland. Und du sagst, das darf keiner verlieren. Ich finde, vor allem die Engländer dürfen sich verlieren. Ich glaube, Irland. Es kommt auf die Art und Weise an, wie sie es verlieren, wenn sie es verlieren sollten. Aber auswärts Six Nations ist eh immer so ein Ding. Das wäre schon eher eine Überraschung, wenn Irland da England schlägt. Ich glaube, für Irland, solange sie sich gut schlagen, ist ein enges Spiel, sind die Leute zufrieden. Aber bei England kann keine Niederlage sein. Du musst dieses Spiel gewinnen.
Also wenn du hintereinander Schottland und Irland verlierst, dann brennt der Baum. Und da sieht man ja auch, wie schnell es geht, ne? Weil du hast 12 Spiele hintereinander gewonnen und jeder fragt sich, wie soll man diese Engländer schlagen, und zack, bumm, kann sich der Wind ganz schön schnell drehen. Ich bin mal gespannt. Also die Engländer, die wechseln die überhaupt irgendwo? Henry Pollock, ja klar, Henry Pollock, ganz, ganz bedeutender Wechsel.
Henry Pollock startet,
bekommt seinen allerersten Start auf der 8 mit Curry und Earl zusammen auf der dritten Reihe.
Und also Tommy Freeman geht zurück auf Außen.
Stimmt,
und
genau.
Ollie Lawrence
kommt rein, ja, das ist natürlich ein spannender Wechsel.
Was ich halt krass finde, okay, Roebuck muss irgendwie verletzt sein, weil Tommy Freeman startet dann auf rechts außen und Arundel bleibt auf links. Also Arundel hat seinen Hearing bestanden. Nope, man wird nicht für ein weiteres Spiel gesperrt, obwohl es gelb-rot war. Das gilt dann nur für das Spiel. Und die Aktion gegen Kyle Stane war wohl auch keine direkte rote, deswegen hat er keine Sperre bekommen.
Ja.
Aber der Fahrer sah, wie gesagt, für mich gar nicht gut aus bei dem Spiel. Also auch vor seinen Karten. Also, dass er die Karten kassiert hat, haben wir, also das waren, die waren beide nicht clever, die waren beide von ihnen nicht gut gelöst, die Aktion. Die zweite war auch saugefährlich für KSN, wenn der da anders fällt. Und dazwischen, also 30 Minuten in uns, darf man nicht vergessen bei diesem Calcutta Cup Match übrigens, England hat 30 Minuten ohne einen Winger gespielt.
Ja, ja.
Und das ist gegen ein Team von Russell, die viel die Bälle nach außen bewegen wollen und viel durchkicken. Das ist wahrscheinlich mit das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du dann Back-3-Spieler verlierst. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann.
Ja. Also wenn wir jetzt auf die Iren schauen, da ganz spannend. Sie gehen auf einen 5-3-Split und das, habe ich gerade eben gelesen, liegt wohl mit daran, dass Gary Ringrose diese Woche mit einem ganz, ganz fett einbandagierten Knie trainiert hat. Also da scheint unsicher zu sein, ob der wirklich die 80 Minuten durchhält, was, glaube ich, wichtig wäre, gerade gegen so jemanden wie Ollie Lawrence auf der Gegenseite. Und dann bringen sie einfach große Namen zurück. Jameson Gibson-Park darf wieder starten. Im Sturm Tyke Byrne und Josh van der Vlier wieder auf der dritten Reihe mit dabei. Aber größtes Thema natürlich, Sam Prendergast gar nicht im Kader. Jack Crowley darf starten, völlig zu Recht. Und Kieran Frawley sitzt auf der Bank. Das hat man gesehen, vor allem gegen Italien. Als Crowley draufkam für Prendergast, es war direkt so viel mehr Flow in diesem irischen Angriffsspiel. Und man hat gerade das Gefühl, dass Jack Crowley da einfach der passende Mann ist.
Ja. Das ist eine bittere Situation. Andy Farrell, nach dem Spieler, der auch in der Pressekonferenz gesagt hat, das tut ihm richtig weh, zuzuschauen, wie die beiden darunter leiden, die beiden Spieler. Und das ist ja gerade, wenn du gerade der irische Zehner bist, eigentlich willst du gar nicht starten, weil du weißt, es ist quasi, du kannst dir nicht erlauben, ein schlechtes Spiel zu haben, weil sonst bist du schon wieder der absolute Buhmann. Und das ist, also, wie wir zu dieser Situation gekommen sind, ist natürlich, weil die mit Johnny Sexton viele Jahre lang so einen sensationellen Spieler hatten. Und jeder, der nachkommt, wird es natürlich mit Johnny Sexton verglichen. Und aber vor allem Prendergast, das ist der 21, 22, das ist so jung noch. Jack Crowley, was der für ein Auf und Ab jetzt auch hatte, der kam dann nach Sexton rein, hat erstmal 2024 die Six Nations gewonnen, in Paris, in Marseille gewonnen, gegen Frankreich, wirklich, und alle so, okay, Crowley ist der Mann, und dann hat er auch mal ein, zwei Spiele gehabt, die nicht so funktioniert haben, aber oft ist es halt auch der Zehner, der dann schlecht aussieht, wenn halt einfach deine Mannschaft nach hinten geht, wenn der irische Sturm nicht mehr so dominant ist wie früher, dann kannst du als Zehner nicht so viel machen, also wenn du nur in der Rückwärts belegen bist. Und deswegen, ja, es ist bitter mit anzuschauen, und NFL sagt auch, die leiden da wirklich darunter, und da muss man einfach zu den Leuten sagen, seid nett, verzeiht den Jungs auch mal einen Fehler, sind beides fantastische Spieler, Prendergast und Crowley sind andere Spieler. Prendergast hat einfach auch aufgrund seines Alters und seiner körperlichen, noch nicht so fortgeschrittenen Entwicklung einfach noch in der Tackle-Situation Probleme in der Verteidigung gegen so krasse Typen. Aber gleichzeitig ist er halt im Angriff so ein wunderbarer Spieler, so viel Zeit am Ball hat gefühlt. Und Crowley ist der Wirbelwind auf 10, der ist gefährlich im Angriff, der kann verteidigen, hat vielleicht nicht ganz so die Ruhe vom Prendergast, aber deswegen hast du da, finde ich, zwei Spieler, die so super sich auch ergänzen. Und die soll man als Gesamtes sehen und nicht immer so gegeneinander. Und das gegen England, glaube ich, einfach Prendergast braucht diese Pause. Der könnte jetzt auch nicht von der Bank kommen. Er will, also das will der gerade gar nicht. Ich glaube, das ist wirklich, du musst den jetzt kurz mal hier schützen, hier schonen. Und dann hast du mit Kieran Frawley den nächsten, der quasi der Held noch war vor 2 Jahren, der gegen Südafrika dieses Drop-Goal erzielt hat. Und dann der absolute Boomer. Also ich glaube, erst für Leinster hat er einen wichtigen Kick verpasst und dann für Irland auch. Er war dann dieses Spiel, wo er so unter dem hohen Ball so riesige Probleme hat. Das war, glaube ich, auch gegen Frankreich letztes Jahr, wo der so ein wirklich gebrauchtes Spiel hatte. Und die Jungs, die tun mir teilweise leid, echt bei Irland, die da auf den wichtigen Positionen sind.
Ja, ich finde Kieran Frawley ein bisschen überraschend, weil Harry Byrne halt in letzter Zeit der Mann war, der eigentlich bei Leinster auf der Verbinderposition so geglänzt hat. Frawley spielt bei Leinster viel auf der Schlussposition, wechselt ja glaube ich, auch zu Connacht, kann das sein, nach der Saison?
Ja,
wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, also ganz spannend, dass eben da Byrne so gar keine Chance bekommt. Liegt vielleicht auch daran, dass Frawley beide Positionen covern kann? Oder
also,
was?
Also, wenn du, ja, also, genau, das Ding ist, dass du wahrscheinlich eher, wenn Gary Ringrose anfällig ist und auch Jamie Osborne, der startet auf 15, aber der kann ja auch 13
spielen.
Und dann kannst du Osborne auf die 13 ziehen und da hast du mit Frawley einen guten, erfahrenen 15 auch hinten. Ja. Ich glaube, das ist so der Gedanke dahinter.
So, Simon, wir müssen ein bisschen aufs Gaspedal drücken bei gleich Besprechung. Wales gegen Schottland. Und schau an, da kommen große Namen zurück bei den Schotten. Blair Kinghorn auf der Schlussposition, Duan van der Merwe darf zum ersten Mal mitwirken bei diesen Six Nations. Dann ganz spannend, Max Williamson startet auf der 2. Reihe, dafür Gregor Brown auf der 6 diesmal. Kein Jamie Ritchie. Und bei den Walisern kommt Sam Costello rein als Verbinder für Dan Edwards. Er galt ja so als der Kronprinz, Sam Costello, nach Dan Bigger. Was haben wir noch? Ben Carter auf der 2. Reihe und Tane Plumtree, der auf der 3. startet, und Gabe Hamer-Webb, der sein Debüt gibt. Da wird also weiter so ein bisschen rumgetestet bei den Walisern, wer sich auf den Positionen am besten anstellt. Aber ich glaube, wir erwarten dann schon einen deutlichen schottischen Sieg, wobei auch da jetzt wieder dieses Thema kommen könnte. Emotionales High nach dem Sieg im Calcutta Cup. Das müssen sie jetzt erstmal hinkriegen, dass sie seriös genug auftreten gegen die Waliser.
Wenn wir so ein Spiel werden, wo sie sau viele Punkte machen und dann einfach den Fuß vom Gas nehmen und dann
wie die letzten Jahre
aus nochmal eng wird, ich glaube, das wird ein Spiel, das Schottland gewinnt, aber muss ich echt sagen, das am Wochenende, das mich noch am wenigsten irgendwie verzaubert, weil ich glaube, dass leider bei Wales gerade wenig Positives zu berichten gibt. Und lass mich da aber gerne überraschen bei diesem Spiel. Wäre super, wenn es da was anderes gibt, was ich erwarte. Aber sonst, wie du sagst, müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden. Das wird Schottland easy gewinnen.
Ja.
Und dann sind sie auf dem Weg zur Triple Crown beim letzten Spieltag in Irland.
Und schauen wir mal. Ich würde sagen, weil wir über Frankreich, Italien gar nicht viel sagen können, weil die Aufstellungen eben noch nicht da sind jetzt zu diesem Zeitpunkt, machen wir noch ganz schnell unsere Tipps pro Team für Fantasy. Wir haben England gegen Irland. Fangen wir damit an. Ich muss mir auch gerade nochmal schnell die Aufstellungen aufmachen. Genau, also ich glaube tatsächlich, dass es eine gute Idee ist, Tommy Freeman zu picken, seine Rausschiebung wieder auf die Außenposition. Ich bin mir sicher, der wird mindestens einen Versuch legen.
Ja, ich bin bei, wenn er jetzt startet auf der 8, Henry Pollock gegen Irland. Wir haben gesehen letztes Jahr, was er gegen Leinster geschafft hat. Ich glaube, das wird das Spiel für einen Henry Pollock-Pick sein.
Ja, dann schauen wir auf die Iren und ich meine, wenn man davon ausgeht, dass die eine Chance haben in diesem Spiel, ist Jack Crowley sicherlich eine gute Option. Ansonsten vielleicht auch Tyke Byrne, der gegen England durchaus wieder den einen oder anderen Ball klauen könnte.
Ja, und also ich finde Jamie Osborne bisher in der irischen Hintermannschaft einfach den solidesten, gefällt mir am besten. Der wird in diesem Spiel ziemlich sicher durchspielen, wird auf Schluss starten. Und wenn Gary Ringrose ein Fragezeichen ist, wie fit der ist, dann wird er vielleicht auf die 13 gehen, aber auf jeden Fall wird er nicht runtergehen. Und dann ist es schon ein Spieler, den du da in deinem Back-3 gut unterbringen kannst, glaube ich.
Gut, dann haben wir Wales. Wie immer der Tipp, kein Name von Wales. Nein, so schlimm ist es ja nicht. Also mir haben die Innen ganz gut gefallen. Ich glaube, Lewis Rhys-Emmett kannst du immer nehmen. Der wird ein paar Meter machen in dem Spiel. Hast du sonst jemanden auf dem Schirm bei Wales?
Also einfach, weil ich glaube, dass die Schotten sehr viel spielt werden, sehr viel Ballbesitz haben werden. Als die Waliser werden viel tackeln. Und dann, wenn ich in der dritten Reihe kannst, nehmen, Alex Mann ist einer, der so einen Motor hat, der ewig hier dann durchhält und die ganze Tackles macht. Also der wäre jemand, aber genauso David Jenkins in der zweiten Reihe. Macht auch viele Tackles, zweite Reihe, sind selten so, die so viele Punkte bringen. Der ist schon eigentlich einer, der regelmäßig gut Punkte macht.
Ja. Schottland würde ich sagen, die zwei, die neu dabei sind in der Hintermannschaft, Blake Kinghorn, das könnte so ein Spiel für ihn werden. Und Duane van der Merwe.
Kann man wenig dagegen sagen. Ja.
Gregor Brown natürlich wieder die Geschichte, zweite Reihe, der auf der dritten Reihe spielt, sowas ist auch ganz dankbar.
Und ich sag's, ich habe den Tipp letztens schon mal gebracht, aber in dem Spiel noch mehr. Ich glaube, dass George Horn gegen Wales ein bisschen früher von der Bank kommt und George Horn gegen Wales einen Versuch legen wird. Und als Super Sub ist es eine gute Option.
Stark. Gut, bei den anderen können wir jetzt noch nichts sagen, weil die Aufstellungen eben noch nicht da sind. Aber
wenn Pani wieder auf Schuss spielt, wäre das eine gute Idee. Absolut. Weil einfach Frankreich so gerne weit kickt, den Ball im Feld lässt. Das heißt, dein Schussspieler wird immer viele Laufmeter machen. Und deswegen macht es Sinn, auch da wieder jemanden hinten bei Italien zu nehmen, ja, weil die viele Meter haben werden bei Frankreich. Zweite Reihe, wenn Oliver da wieder startet, ist ein guter Pick, genauso wie
absolut,
du ja.
Absolut, absolut. So, Simon, dann darfst du jetzt nochmal tanzen. Wir sagen danke fürs Zuschauen und Zuhören.
Tschüss.